Guten Morgen miteinander. Wir blicken ja zurück auf den Geburtstag der Kirche. Die ersten Pfingsten war Gottes Startschuss für ein neues Zeitalter. Nun leben wir im Zeitalter der Gnade und der Gemeinde. Beides gab es vorher nicht in diesem Sinn. Jesus hatte gesagt, dass es gut ist, dass er geht, denn dann würde der Heilige Geist kommen und weiterführen, was er begonnen hat. Er hat sogar gesagt, dass größere Dinge geschehen werden, als zur Zeit, als er noch hier war. Größere Dinge, als die er getan hat, gibt es wohl nicht. Jesus meinte eher mengenmäßig, denn er war ja geografisch limitiert. Er konnte nur an einem Ort gleichzeitig wirken. Jetzt ist dem nicht mehr so. Er wirkt gleichzeitig in China, Südamerika, Afrika und jetzt hier bei uns. Jesus sagte, der Vater und ich sind eins. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Damit meint er natürlich nicht sein Aussehen, sondern das wundervolle Wesen des Vaters. Außerdem sehen wir an Jesus, wie es ist, wenn ein Mensch ganz eng mit Gott verbunden ist. An ihm sehen wir, wie Gott Adam und Eva, also uns Menschen alle, ursprünglich gedacht hat. Jesus gibt uns ein Vorbild, wie ein Mensch lebt, der nichts sein will, ja nicht gar nicht sein kann ohne Gott und ihm alles zur Verfügung stellt, immer in mir lebt, Gott in mir und ich in Gott. So wie Gott damals durch Jesus wirkte, so will nun der Geist Gottes durch uns wirken. An allen Orten, allen Kontinenten, durch alle Christen gleichzeitig. Der Heilige Geist ist nicht eine Energie. Er ist Gottes Gegenwart in uns. Wir denken vielleicht, wir wollen für Gott leben und der Heilige Geist hilft uns, effektiver dabei sein. Dabei ist es eigentlich, geht es um etwas anderes. Nicht ich lebe für Gott, sondern Gott lebt in mir, ganz eng verworben, immer mehr eins werdend. Jesus sagte, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann aus sich selbst heraus keine Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht mit in mir bleibt. An ihm angeschlossen zu sein, bewirkt Frucht. Der Heilige Geist ist nicht einfach eine Kraft von außen, die mir hilft, besser zu leben. Es ist die Kraft in mir. Er ist der Motor, der Antrieb, die Quelle. Schauen wir uns nochmal an, was zu ersten Pfingsten geschah. Aus verängstigten und wohl auch etwas enttäuschten Jüngern wurde plötzlich eine mutige Schar von vollmächtigen Leuten. Petrus predigte vor 3000 Menschen und sie bekehrten sich. Es war etwas total Neues geschehen. Nicht nur so, ach Herr, hilf mir bitte, segne, was ich heute unternehme für dich. Nein! Petrus war getrieben, er konnte wohl gar nicht anders als aufstehen und reden von dem, was geschehen war. Es war ein fulminanter Startschuss für die erste Gemeinde. Anschließend das Kapitel 2 der Apostelgeschichte, wo die Ausgießung des Geistes die Geburtsstunde der Gemeinde markierte, lesen wir in den folgenden Kapiteln die Konsequenzen davon, wie die erste Kirche war, was sie auszeichnete. Es war eine große Leidenschaft für Gott da, übernatürliches Wirken Gottes, totale Hingabe zu ihm und zueinander. Es gab noch nicht so viele Do's und Don'ts, so Verhaltensregeln etc. Es wurde einfach darauf losgelebt, in der wunderbaren neuen Kraft des Geistes Gottes. Zufällig bin ich auf einen Text über Pfingsten von Jacqueline Koine, einer freischaffenden Theologin, und Autorin gestoßen. Der hat mir so gut gefallen, den möchte ich euch gerne vorlesen. Ist zwar nicht ganz kurz, aber macht nichts, es lohnt sich. Nicht mit Hochamt hat es angefangen, nicht mit Hochwürden und heiligem Stuhl, sondern heiliger Kraft, atmender Segen. Nicht mit Scham und Schuld hat es angefangen, nicht mit Beichte und Buße, sondern entfachter Lust auf Leben, Osterleicht. Nicht mit Versenkung hat es begonnen, sondern Ekstase. Alle außer sich, erschütterte Herzen, aufgesperrte Türen und gewandelt Sünden, die sich den Tod aus den Augen reiben. Am Anfang nichts von heiliger Ordnung, von ewiger Wahrheit und reiner Lehre und Enge in der Brust, sondern Weite und Wind, der den Staub aus den Gedanken und die Angst von der Seele weht. Ein Beben und Brausen, ein Rauschen in den Köpfen, ein Sturm in den Herzen, taumelnd und trunken, Mutfunken, die überspringen, ein Lungenzug Hoffnung, ein Atemzug des Himmels. Am Anfang Menschen mit leeren Händen, Kinder, Mütter, Fischer und Zöllner, Fremde, Heimische, Ungelehrte, Studierte, einerlei. Und Geistverwandt, die die Bewegung kommen, die Fahrt aufnehmen, die es auf die Straßen treibt, Ort der Ewigen. Nichts von Starre und Steife und gestärktem Kragen, nichts von Räucherwerk und ewigem Licht eingesperrt, sondern Feuer und Flamme, frei und wild, Begeisterung, die Blüten treibt. Nirgendwo abgelaufene Silben, abgedroschene Phrasen, sondern eben erst zur Welt gekommene Worte. Staunende Ohren, Sprachen unerhört, die alle verstehen. Inwendig, auswendiges Reden, ergriffenes Wort, lebensgefährlich, furchtlos und frei, mitten ins Herz. Träume für die Alten, Aussichten für die Jungen, Gerechtigkeit und Friede, die sich in den Armen halten. Die großen Taten Gottes, Auszug und Aufstand, die Stadt als Licht in allen Mundarten, Muttersprachen, Dialekten, vielstimmiger, vollmundiger Psalm. Nicht mit Hochamt hat es begonnen, nicht mit Hochwürden und heiligem Stuhl, sondern heiliger Kraft, Segen, grenzenlos. Ich finde das ein wunderschöner Text. Genauso hat es begonnen, grenzenlos. Mit Kraft, mit Salbung, mit neuem Aufwind. So ein schöner Text. Und gleichzeitig macht er mich auch etwas betroffen. Wie weit davon sind wir weggekommen? Von dem, wie das alles angefangen hat und wie Gott sich Kirche eigentlich gedacht hat. Ich meine, wenn wir auf Brichts Straßen eine Umfrage machen würden, bitte ergänzen Sie den Satz, Kirche ist, was würde dabei wohl herauskommen? Ich habe keine Umfrage gemacht, aber ich habe ein bisschen zusammengetragen, was man immer wieder so hört. Kirche ist eine Organisation, ein Gebäude, wo Gottesdienste abgehalten werden. Kirche ist fremd, unglaubwürdig, langweilig, altmodisch, vielleicht sogar scheinheilig. Kirche ist eine Gemeinschaft von Menschen, die an Gott glauben. Das kommt dem schon ein bisschen näher. Soweit vielleicht die geläufigsten Antworten. Das Wort Kirche finden wir nirgends in der Bibel. Kirche redet eher von einem Gebäude und nicht von einem Organismus. Im Urtext spricht die Bibel von Ekklesia, was so viel wie Versammlung der Herausgerufenen heißt. Meist übersetzt mit Gemeinde. Oft spricht die Bibel einfach von Kinder Gottes oder von der Familie Gottes oder auch vom Leib Christi. Niemals spricht sie von einem Gebäude. Es war niemals Gottes Plan, seine Gemeinde auf ein Gebäude zu reduzieren. Wir erleben ja, Corona sei Dank, dass Gemeinde auch mit geschlossenem Gebäude weiterlebt. Wir sind und bleiben Familie, mit oder ohne Gebäude. Anders als es mit der natürlichen Familie ist, bei der wir ohne Zutun einfach dazu hineingeboren werden, ist es mit dem geistlichen Familie. Ein Teil von Gottes Familie wird man durch eine bewusste persönliche Entscheidung. Es ist nicht eine Entscheidung, wie bei einem Verein beizutreten. Es geht primär um unser Verhältnis mit Gott. Nur wenn wir ihn als meinen himmlischen Vater und Jesus als meinen Retter ganz persönlich anerkennen, dann kann ich ein Teil von Gottes Familie werden. Das bedingt eine persönliche Entscheidung und die Einsicht, dass ich nicht ohne Gott weiterleben will. Bildlich gesprochen, dass ich mich umkehre, weil ich in die falsche Richtung gelaufen bin. Ich bitte Gott, meine Sünden zu vergeben und mich als sein Kind anzunehmen. Das bedingt eine willentliche, bewusste Entscheidung. Die setzt Glauben voraus. Wenn wir das tun, dann wird Gott uns immer mit offenen Armen empfangen. Er sehnt sich nach Kindern. Und als Folge davon werden wir von Neuem geboren. Jesus erklärt es so: Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben zur Welt bringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Johannes 3,6. Und in Römer 8,15 lesen wir: Der Geist Gottes macht uns zu Kindern, Gottes Kindern. Durch diese geistliche Neugeburt werden wir ein Teil von Gottes Familie weltweit. Das ist die Bestimmung von jedem Menschen. Gott sehnt sich mit tiefem Verlangen nach Kindern. Aber wir entscheiden selber, ob wir ein Teil seiner Familie sein wollen oder nicht. In Gottes Familie gibt es nur Freiwillige. Ein Teil von Gottes Familie zu sein, verändert unseren Status total. Grundlegend. Paulus erläutert die Konsequenzen davon: So seid ihr nicht mehr länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern zusammen mit allen anderen, die zu seinem Haushalt, heiligem Volk gehören, seid ihr Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Epheser 2,19. Die Bibel spricht auch davon, dass wir dann zu Jesu Leib gehören und dass er, Jesus, den Leib versorgt und die Körperteile miteinander verbindet und, indem jedes Einzelne seinen Beitrag leistet, wächst dieser Leib und wird aufgebaut in Liebe. Epheser 4,16. Dieser Leib, das ist die Gemeinde. Einerseits die weltweite Gemeinde und auch die lokale Gemeinde. Denn dort wird ja alles erst sichtbar. Im Römer 5,5 lesen wir eine weitere Auswirkung des Heiligen Geistes in uns. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Wie war das nochmals? An was wird man erkennen, dass wir zu Jesus gehören, seine Jünger sind? Ja, genau, an unserer Liebe zueinander. Über 50 Mal werden im Neuen Testament Wörter wie einander, füreinander und so weiter verwendet. Wir werden aufgefordert und vor allem über alles andere einander zu lieben. Einander zu ermutigen, zu dienen, einander zu ehren, zu vergeben, einander die Lasten zu tragen, sich gegenseitig anzuspornen, aufzuerbauen, zu ermahnen, zu ertragen, etc. etc. Das ist möglich, weil der Heilige Geist in uns wohnt, weil wir selber gesättigt sind mit dieser Vergebung, mit diesem Wohlwollen, mit dieser Wertschätzung. Und genau das soll ein Kennzeichen sein der Gemeinde Jesu. Es geht nicht primär darum, die ansprechendsten Gottesdienste zu veranstalten, die besten Prediger zu hören, die coolste Lobpreisband zu haben, etc. Was wirklich zählt, ist, wie viel Liebe wir ausleben. Und weil Gott durch seinen Heiligen Geist in unseren Herzen wohnt und diese Liebe ausgegossen hat, sollte das kein Krampf sein, sondern einfach eine logische Konsequenz davon. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin manchmal schon etwas traurig und enttäuscht, wie es in den Gemeinden so zu und her geht. Es scheint, als hätten wir nicht einen Geist der Liebe empfangen, sondern eher der Rechthaberei, der Besserwisserei und auch der Gleichgültigkeit. Dem ist aber nicht so. Ganz im Gegenteil, wir haben einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit bekommen. Besonnenheit, was heißt das schon wieder so genau? Wikipedia erklärt es so: Besonnenheit bezeichnet im Unterschied zu einer Impulsivität die überlegte, selbstbeherrschte Gelassenheit, die besonders auch in schwierigen und heiklen Situationen den Verstand die Überhand behalten lässt, um vorschnelle und unüberlegte Entscheidungen oder Taten zu vermeiden. Das wird der Heilige Geist in uns bewirken. Kraft, Liebe und selbstbeherrschte Gelassenheit in schwierigen Situationen. Dies zeichnete doch die erste Gemeinde auch aus. Und Gott hat seine Ideale nicht geändert. Es ist immer noch sein Ziel, dass sein Leib hier auf Erden ein Leib ist, in dem seine Allmacht, seine Kraft, seine übernatürliche Liebe und ein gelassenes Vertrauen sichtbar ist. Es ist nun schon ein paar Jahre her, als ich Folgendes geschrieben habe. Aber es ist so aktuell wie eh und je. Ich lese es gerne vor. Ich hoffe auf eine neue Reformation. Eine Reformation, bei der es nicht nur um äußeren Anstrich geht, sondern darum, dass die Gemeinde Jesu in der westlichen Welt wieder zurückkehrt zu ihrer Berufung, das Licht Gottes in einer hoffnungslosen Welt zu sein. Ich träume von einer Kirche, die den Schöpfer, den Herrlichsten aller Herrlichen, den genialsten Künstler, den liebevollsten Herrscher wenigstens etwas widerspiegelt. Ich träume von einer Braut Jesu, die aus ihrer Asche aufsteht und ihre königliche Würde in ihrer großen Reichhaltigkeit auslebt. Ich träume von einer Kirche, wo Menschen sich weiterentwickeln und über sich selbst hinauswachsen, zur alleinigen Ehre ihres Initiators. Ich träume von einer Kirche, die den Menschen in ihrem Umfeld die Schönheit und Kreativität Gottes spiegelt, die Hoffnung bringt und von ganzem Herzen aus Liebe zu Gott für die Menschen da ist. Ich träume von einer Kirche, die am Puls der Zeit ist und ohne Angst und Vorbehalte Neues wagt, weil sie weiß, dass nur so die ewigen Werte bedeutsam bleiben. Ich träume von einer Kirche, die Gott bedingungslos liebt und anbetet, weil sie sich von ihm ohne Vorbehalt geliebt weiß. Ich träume von einer Kirche, in der die Menschen motiviert von Liebe sich an ihn und aneinander verschenken. Ich träume von Menschen, die sich brüderlich vor Gott verbünden, um in der Welt, mit der sie in Berührung sind, einen sprichwörtlich göttlichen Unterschied machen. Ich träume davon, dass die Gemeinde Jesu noch einmal ihre ganze Schönheit entfaltet, so dass die Menschen den Weg zu und mit Jesus in ihr sehen können. Ich träume von einer Kirche, deren Merkmal die übernatürliche Liebe ist. Ich wünsche von ganzem Herzen, dass die Gemeinde Jesu attraktiv, relevant wird um ihres herrlichen Königs willen. Das träume ich und das möchte ich, dass es so geht in unserer Gemeinde. Unseres herrlichen Königs willen. Und ich hoffe, um Jesu willen, dass du auch von einer solchen Gemeinde träumst und wir uns zusammen verbünden, dieses Ziel zu erreichen, um seinem Leib hier, durch seinen Leib hier auf Erden Ehre zu bringen. Und ich glaube, dass dieser Traum sich eines Tages erfüllen wird und dass dieser Tag gar nicht mehr so weit weg ist. Ich glaube, dass Gott noch einmal seinen Heiligen Geist ausgießen will und ganz viele Menschen ihn sehen können. Ich glaube, dass du und ich berufen sind, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Und das können wir auch. Und ich glaube, dass es uns etwas kostet. Aber es wird sich bei weitem lohnen. Sorry, habe ich etwas untertrieben? Es wird uns nicht etwas kosten. Es wird uns alles kosten. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, der wird es retten. Markus 8, 34 und 35. Ich weiß nicht, wie es gekommen ist, dass wir heute eher der Ansicht sind, dass Christsein nichts kosten wird. Dass das Leben als Christ problemlos und easy ist. Dass Gott in seiner Gnade uns immer mit Gutem sättigen wird. Und wir getrost einfach auf dem Sofa sitzen und empfangen können. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Wenn wir die Geschichte der ersten Kirche anschauen und das Neue Testament genau lesen, dann sehen wir, dass Segen immer auch mit Hingabe und auch mit Leid verbunden war. Ich frage mich ganz ehrlich, was wäre aus der Gemeinde Gottes geworden, wenn die ersten Jünger damals so gelebt hätten wie wir, wenn sie nicht bereit gewesen wären, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und sich selber zu sterben? Was wäre geworden, wenn sie sich nach ihrer Erfüllung mit dem Heiligen Geist gemütlich zurückgelehnt und sich einfach der unverdienten Gnade gefreut hätten? Ich bin froh, dass sie es nicht taten. Ich bin froh, dass Paulus den Preis zahlte und das Evangelium nach Europa brachte. Paulus wusste, dass seine Mühen nicht vergeblich sind. Sicherlich war er auch manchmal entmutigt und enttäuscht. Sicherlich hat er sich auch manchmal die Frage gestellt, ob sich das alles wirklich lohnt. Das mache ich auch. Manchmal sage ich auch zu Gott immanuel, lohnt sich das wirklich? Und ich glaube, es ist legitim und wir dürfen, ja sollen, unsere Empfindungen vor Gott offenlegen. Wenn man sich Jahre oder Jahrzehnte lang einsetzt und doch mehr oder weniger kaum Frucht sieht, dann kann das schon recht frustrierend sein. Es ist gut, diesen Frust nicht nur einfach zu übergehen, sondern bei Gott abzuladen und eine neue Schau für die Dinge zu bekommen. Paulus rät uns allen, setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. 1. Korinther 15, 58. Das ist der springende Punkt. Wissen wir, dass das, was wir für den Herrn tun, nicht vergeblich ist? Glauben wir das wirklich? Nichts, was wir für den Herrn tun, wird vergeblich sein, auch wenn die Wirkung davon nicht oder noch nicht sichtbar ist. Ich glaube das und das gibt mir Kraft und motiviert mich. Pfingsten war die Geburtsstunde der Kirche, der Gemeinde Gottes. Sie hat gestartet mit übernatürlichem Wirken des Geistes Gottes und sie hat all die Jahrhunderte überdauert durch übernatürliches Wirken Gottes, auch wenn leider viel Menschliches beigemischt wurde, viel zu viel. Ich möchte uns allen zum Schluss Mut machen, uns auf das Ursprüngliche ganz neu zu besinnen. Voll Geistes zu sein, das heißt voller göttlicher Liebe zu sein. Ja, einfach in Jesus zu bleiben, damit er uns ganz ausfüllen und befähigen kann. Wir sind sein Leib hier auf Erden. Und wir sind es ihm schuldig, seinen Leib zu dienen und seinen Leib attraktiv zu machen. Wie auch immer. Jeder mit seiner Gabe und seinen Möglichkeiten, als Team, in Einheit und Liebe. Wir haben gelesen, indem jeder seinen Beitrag leistet, wird der Leib auferbaut in Liebe. Das wollen wir doch, dass der Leib auferbaut wird in Liebe. Es wird sich lohnen, denn nichts, was wir für den Herrn tun, wird vergeblich sein. Jesus hat versprochen, seine Gemeinde zu bauen und das wird er auch. Und wenn wir nächsten Sonntag neu starten, dann wollen wir doch starten in diesem Bewusstsein, wir sind der Leib Jesu hier auf Erden. Wir lieben einander, wir gehören zueinander. Wir bauen Gemeinde hier im Wallis, damit jeder sehen kann, was für einen herrlichen Herrn wir dienen. Einen Herrn voller Liebe, voller Barmherzigkeit, voller Wertschätzung, voller guter Gedanken. Ich möchte noch beten. Herr, und weil du genau so bist und so mit uns umgehst, wünsche ich mir, dass wir so miteinander umgehen können. Dich verherrlichen einfach in der Art und Weise, wie du mit uns umgehst. Dass wir das ausleben was du in uns bist. Jesus, du bist ein wunderbarer Herr und ich danke dir, dass du wirklich, Herr, die Gemeinde baust, uns alle zum lebendigen Tempel machst, Herr. Dass jeder seine Gaben kann einbringen, dass jeder seinen Teil dazu beitragen und dass dein Leib wach sind, Liebe. Dich verherrlicht, der Brut ist ohne Runzeln und Falten. Ich glaube, du wirst bald wiederkommen. Ich wünsche mir, Herr, dass dich eine herrlich strahlende Brut empfangen tut. Lass du noch ganz viele Menschen dich erkennen, Jesus. Hilf du, dass du einfach gross rauskommst, weil du bist so würdig. Lob, Dank und Ehre sei deinem Namen. Amen. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Sonntag. Seid gesegnet. Tschüss miteinander.